Im Gasthaus zum tänzelnden Pony. Bre war der größte Ort des Brelandes, einer kleinen, bewohnten Region, gleichsam einer Insel in den verödeten Landen ringsum. Außer Bre gab es noch die Dörfer Stadel, auf der anderen Seite des Berges, Schlucht in einem tiefen Tal etwas weiter östlich und Archet am Rande des Tschettwaldes. Rings um Bre und die anderen Dörfer erstreckte sich ein Gebiet mit Äckern, Wiesen und Forsten, das nur wenige Meilen breit war. Die Menschen von Bre waren braunhaarig, stämmig und eher klein, unbefangen und von heiterem Gemüt. Sie waren niemandem untertan, doch mit den Hobbits, Zwergen, Elben und anderen Bewohnern der umliegenden Länder verkehrten sie freundschaftlicher und vertrauter, als unter dem großen Volk üblich war oder ist. Nach ihrer eigenen Überlieferung waren sie die Ureinwohner des Landes und Nachkommen der ersten Menschen, die in den Westen der Mittelwelt eingewandert waren. Wenige nur hatten die Erschütterungen der ältesten Tage überlebt, doch als die Könige übers große Meer wiederkehrten, fanden sie die Breländer immer noch vor. Und auch jetzt waren sie noch da, lange nachdem über alles, was an die alten Könige erinnerte, Gras gewachsen war. Auf 100 Wegstunden von den Grenzen des Auenlandes gab es zu dieser Zeit so weit westlich keine anderen festen Wohnsitze von Menschen. Doch in den wilden Landen östlich von Bre konnte man sehr sonderbaren Reisenden begegnen. Die Breländer nannten sie die Waldläufer, wussten aber nichts über ihre Herkunft. Sie waren größer und dunkelhaariger als die Breländer und man glaubte, sie besäßen ungewöhnliche Seh- und Hörkräfte und verstünden die Sprachen der Vögel und anderer Tiere. Sie schweiften nach Belieben im Süden umher und nach Osten kamen sie bis zum Nebelgebirge. Aber sie waren nun nicht mehr zahlreich und man sah sie nur selten. Wenn sie kamen, brachten sie Nachrichten aus fernen Ländern mit oder erzählten seltsame Geschichten von längst vergessenen Dingen, die man sich gern anhörte. Aber mit ihnen befreunden konnten die Breländer sich nicht. Außerdem wohnten im Breland auch viele Hobbit-Familien, die von sich behaupteten, die älteste Hobbit-Siedlung der Welt zu sein, die schon begründet wurde, lange bevor man den Brandywein überschritten und das Auenland in Besitz genommen hatte. Die meisten Hobbits wohnten in Stadel, manche aber auch in Bre selbst, besonders in den oberen Berghängen über den Häusern der Menschen. Das große und das kleine Volk, wie sie einander nannten, kamen gut miteinander aus, indem das eine sich in die Angelegenheiten des anderen nicht einmischte, doch jedes das andere als rechtmäßigen und notwendigen Teil des Brelandvolkes anerkannte. Nirgendwo sonst auf der Welt bestand diese eigentümliche, aber vortreffliche Ordnung des Zusammenlebens. Die Breländer, ob nun von den Großen oder von den Kleinen, reisten nicht viel und kümmerten sich wenig um anderes als die Angelegenheiten ihrer vier Dörfer. Manchmal kamen Hobbits aus Bre bis nach Bockland oder ins Ostviertel, doch die Auenländer kamen in letzter Zeit nur noch selten nach Bre, obwohl das kleine Land nicht viel weiter als einen Tagesritt östlich der Brandyweinbrücke lag. Hin und wieder stieg mal ein Bockländer oder ein abenteuerlustiger Tuck für ein paar Nächte im Gasthaus ab, aber selbst das kam nun immer seltener vor. Die Auenländer bezeichneten die Breländer ebenso wie alle anderen, die nicht innerhalb der Landesgrenzen lebten, als Auswärtige, nahmen wenig Anteil an ihnen und betrachteten sie als stumpfsinnig und ungehobelt. Wahrscheinlich waren zu dieser Zeit im Westen der Welt viel mehr Auswärtige verstreut, als die Auenländer ahnten. Gewiss, manche waren nicht viel mehr als Landstreicher, die sich irgendwo ein Loch in einen Hang gruben und nur so lange dort blieben, wie es ihnen passte. Doch zumindest die breländischen Hobbits waren ehrbare und wohlhabende Leute und nicht einfältiger als die meisten ihrer entfernten Verwandten im Inland. Die Zeit war noch nicht vergessen, als zwischen Bre und dem Auenland ein reges Kommen und Gehen geherrscht hatte. Und soviel man wusste, floss in den Adern der Brandybox breeländisches Blut. Das Dorf Bre bestand aus etwas über 100 Steinhäusern der großen Leute, die meisten oberhalb der Straße an den Berghang geschmiegt, mit den Fenstern nach Westen. Auf dieser Seite zog sich ein tiefer Graben mit einer dichten Hecke dahinter um den Ort, in einem mehr als halben Kreis, der vom Berghang fort und dann wieder zu ihm zurückführte. Die Straße überquerte den Graben auf einem Damm, doch wo sie die Hecke durchschnitt, wurde sie von einem großen Tor versperrt. Ein zweites Tor befand sich an der Südseite, wo die Straße aus dem Ort hinausführte. Bei Einbruch der Dunkelheit wurden die Tore geschlossen. Aber gleich dahinter standen Pförtnerhäuschen für die Torwachen. Ein Stück weiter an der Straße, wo sie nach rechts um den Fuß des Berges herumbog, stand ein großes Gasthaus. Es war vor langer Zeit erbaut worden, als der Verkehr auf den Straßen weitaus lebhafter war. Denn Bree lag an einer Wegscheide. Eine zweite, uralte Straße kreuzte die Oststraße kurz vor dem Graben auf der Westseite des Dorfes. Und in früherer Zeit war sie von Menschen und mancherlei anderem Volk viel benutzt worden. Wunderlich wie Neuigkeiten aus Bree, lautete im Ostviertel noch immer eine Redensart, die aus der Zeit stammte, als man im Gasthaus Neues aus dem Norden, Süden und Osten hören konnte und als die Auenländer deshalb noch öfter dorthin kamen. Doch die Nordlande waren nun seit langem verödet und auf der Nordstraße gab es wenig Verkehr. Sie war mit Gras überwachsen und die Breeländer nannten sie den Grünweg. Das Gasthaus von Bree aber stand noch immer und der Wirt war ein wichtiger Mann. Sein Haus war ein Treffpunkt der Müßiggänger, der Geschwätzigen und Neugierigen unter den großen und kleinen Einwohnern der vier Dörfer. Und außerdem kehrten dort die Waldläufer ein und anderes fahrendes Volk, zumeist Zwerge, die noch immer auf der Oststraße zum Gebirge wanderten oder von dort kamen.